Du hörst Parfelsicher, dein Podcast für Versicherungen und Finanzen aus der Region für die Region.
Folge 40 Altersvorsorgedepot. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Havelsicher. Heute sprechen wir über ein Thema, was in den letzten Monaten immer wieder durch die Medien gegangen ist, das sogenannte Altersvorsorgedepot. Oder anders gesagt, den geplanten Nachfolger bzw. die Weiterentwicklung der Riester-Rente. Ich finde es spannend, weil es verbindet zwei Dinge, die ich hier ab und zu im Podcast schon öfter erwähnt habe. Altersvorsorge und allgemein das Thema Anlage, Kapitalmarkt. Und deswegen denke ich mal, sprechen wir einfach rein, weil nur weil irgendwo Depot oder ETF draufsteht, heißt es immer noch nicht, dass es gut ist. Deswegen schauen wir heute gemeinsam, was ist das Altersvorsorgedepot, wie soll die Förderung funktionieren, wie sieht das Ganze später aus beim Thema Steuern und wie unterscheidet es sich zum Beispiel von einer ETF-Rentenversicherung. Vorab der übliche Reminder, wenn der Podcast hilft, gefällt, whatever, freue ich mich über dein Feedback, entweder über Instagram @havelsicher, per Mail an podcast@havelsicher oder auch über eine Bewertung in deiner Podcast-App. Und ganz wichtig für diese Folge, aber eigentlich auch für die anderen Folgen, ich bin kein Steuerberater und das hier ist keine Steuerberatung. Ich kann die Grundlogik erklären, aber für individuelle steuerliche Fragen, die persönlich auf dich zutreffen, wende dich bitte an deine Steuerberaterin oder deinen Steuerberater. Und jetzt, warum reden eigentlich alle über dieses Altersvorsorgedepot? Gut, könnte auch damit zusammenhängen, dass Riester jetzt per se nicht den besten Ruf hatte. Ne? Komplizierte Zulagen, hohe Kosten, wenig Transparenz, viel Papierkram. Und häufig eher enttäuschende Renditen. Aber warum eigentlich die enttäuschenden Renditen? Weil es bisher ein Garantieprodukt war. Und das Coole ist, jetzt kommt ein Ansatz ins Spiel beim Altersvorsorgedepot, dass, wenn du möchtest, mehr Kapitalmarkt haben kannst, dementsprechend mehr Renditechance. Chance und Risiko spielt da immer eine Rolle. Ne? Man kann ETFs mit einbauen und man hat, wenn man dann möchte, weniger von diesen starren Garantien. Denn Garantien kosten. Und Garantien fallen halt nicht einfach so vom Himmel. Wenn ein Versicherer ein Produkt hat, das irgendwas garantiert, dann muss diese Garantie abgesichert werden. Und diese Absicherung geht häufig zu Lasten der Rendite. Also falls du das Renditedreieck kennst, du bewegst dich halt immer irgendwo da drin zwischen Sicherheit, Liquidität und Rentabilität. Und in diesem Bereich bist du immer irgendwo. Und wenn du mehr Garantien hast, hast du halt einfach weniger Aussichten auf höhere Renditen. Und Versicherer können jetzt auch nicht einfach würfeln und sagen, ich garantiere so und so viel, sondern es gibt einen Höchstrechnungszins und den dürfen Versicherer nicht übersteigen bei dem, was sie wirklich final versprechen. Und der liegt seit 2025 bei 1%. Ne? Als aufmerksamer Hörer dieses Podcasts weißt du, die Inflation liegt im Schnitt bei 2% in Deutschland. Das heißt, du verlierst sogar gegen die Inflation. Heißt auch, nur auf Sicherheit zu setzen, fühlt sich zwar gut an, kann langfristig aber bedeuten, dass dein Geld real an Kaufkraft verliert. Und deswegen finde ich das Thema Altersvorsorge und Kapitalmarkt in Kombination, dass man das stärker in den Fokus rückt, finde ich super. Man muss aber hier wirklich auch wieder auf die persönliche Ebene runter. Ne? Wenn du 65 bist, noch 2 Jahre hast, weiß ich nicht, ob ich jetzt alles in ETFs oder ein Altersvorsorgedepot ohne Garantien packen würde. Da würde ich vielleicht dann so einen Mittelweg wählen, je nachdem, wie meine Situation ist. Aber wenn wir ehrlich sind, wer 30, 35, 40 Jahre Zeit hat, der sollte jetzt nicht so tun, als wäre jede Schwankung am Kapitalmarkt automatisch der Weltuntergang oder dass man da auf jeden Fall mit Garantien arbeiten müsste. Niemand kann in die Zukunft sehen und das hier ist auch keine Anlageberatung, aber wenn wir historisch die Zahlen uns anschauen, hat man, wenn man 20, 30 Jahre am Markt dabei war, keinen Verlust gemacht, im Gegenteil. So. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ist dieses Altersvorsorgedepot überhaupt? Also grundsätzlich, Depot kommt halt wirklich sehr, sehr nah dran zum Thema ein Depot, was man auch nutzen kann, beispielsweise für ETFs oder Fonds. Ne, wenn du hier zu dem Thema, was ist ein ETF, was ist ein Fonds, irgendwie mehr wissen möchtest und wie man das nutzen kann, dann hier kleiner Aufruf, komm gern vorbei. Wir machen am 2.6. um 18 Uhr hier in Brandenburg an der Havel einen Workshop zum Thema ETFs, wo wir genau das auch nochmal erklären, damit es verständlich wird. Aber das spielt jetzt für diesen Podcast hier erstmal keine Rolle. Du kannst dir einfach vorstellen oder merk dir einfach, es heißt Altersvorsorgedepot und in den Depot kann man Sachen wie zum Beispiel ETFs reinlegen. Und das Spannende dabei, wie damals auch bei Riester, ist die Förderung und die wurde jetzt angepasst. Und jetzt wird es konkreter. Die Förderung beim neuen Altersvorsorgedepot soll einfacher und direkter funktionieren als bei der klassischen Riester-Rente. Bei der klassischen Riester-Rente war es, du musst 4% von deinem Einkommen, maximal 2.100 Euro, und dann wird geguckt, wie viel davon ist deine Zulagen, die du irgendwie gezahlt hast, und entweder kriegst du die volle oder irgendwie anteilig. Nichts, was man sofort verstanden hat und was irgendwie easy war. Das ist aus meiner Sicht jetzt wesentlich besser geworden. Denn bis zu 360 Euro, die du im Jahr einzahlst, kriegst du 50% pro eingezahlten Euro obendrauf. Ne? Also wenn du 360 einzahlst, kriegst du 180 obendrauf dazu, 540 in deinem Topf. Danach, wenn du jetzt sagst, du machst mehr als 360 Euro im Jahr, was erstmal viel klingt, aber es ist tatsächlich nicht viel, wir reden hier von 30 Euro im Monat, dann kriegst du bis zu 1.800 Euro im Jahr nochmal 25 Cent für jeden Euro, den du einzahlst. Wenn wir es zusammenrechnen, du zahlst die maximal geförderten 1.800 Euro im Jahr ein, dann kriegst du für die ersten 360 Euro 50%, also 180 Euro Förderung dazu. Dann bleiben dir noch 1.440 Euro. Hier kommt die zweite Stufe der Förderung, das heißt 25%, 25 Cent auf jeden eingezahlten Euro, heißt nochmal 360 Euro Förderung dazu, heißt maximal 540 Euro Förderung pro Jahr. Das heißt, wenn du 1,8 einzahlst, hast du 2.340 Euro in deinem Altersvorsorgedepot. Förderhebel von 30% auf deinen Eigenbetrag, das ist schon mal cool. Machen wir es ein bisschen praktikabler. Ne? Du willst jetzt 100 Euro im Monat einzahlen. Das sind 1.200 Euro im Jahr. Auf die ersten 360 Euro gibt es die Hälfte, also 180. Bleiben dir noch 840 Euro. Davon, wie gesagt, 25 Cent je Euro sind nochmal 210, das heißt in Summe bekommst du 390 Euro Förderung auf deine 1.200 Euro, die du eingezahlt hast. Eigentlich eine coole Sache und die lohnt sich richtig, wenn du jetzt dann vielleicht noch Kinder hast oder jung bist. Unter 25 gibt es einen einmaligen Bonus von 200 Euro und wenn du Kinder hast, gibt es dann auch noch was dazu. Nämlich für jeden eingezahlten Euro kann es bei einem Kind 1 Euro extra geben, bis zu 300 Euro pro Kind pro Jahr. Also bleiben wir bei dem Beispiel, 100 Euro im Monat, 1.200 Euro im Jahr. Aus der Grundförderung bekommst du die 180 Euro für die ersten 360 Euro, die du einzahlst, die 210 Euro für die ersten oder für die weiteren 840 Euro. Also wie gerade im Beispiel auch, 390 Euro Förderung. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass du mehr als 300 Euro eingezahlt hast. Du hast jetzt vielleicht ein Kind, dann kriegst du auch nochmal die kompletten 300 Euro. Das heißt in dem Fall, du zahlst 1.200, kriegst aber als Förderung 690 Euro on top. Das heißt Förderquote 57,5%. Das ist wirklich ordentlich. Und deswegen gerade für Familien wie auch im alten Riester kann das echt richtig spannend sein. Aber das Ganze ist auch nicht unbegrenzt möglich. Wichtig ist hier immer die Unterscheidung zwischen Einzahlung und Förderung. Der maximale Eigenbeitrag, den du als staatliche Grundförderung bekommst, liegt nach aktuellem Stand bei 1.800 Euro. Du könntest mehr einzahlen. Ich habe auf der Seite vom Bund nachgelesen, dass es bis zu 6.840 Euro möglich wäre. Aber heißt konkret, bis 1.800 Euro gibt es die gestaffelte Förderung, danach dann nicht mehr. Und es gibt auch einen Mindestbetrag, den du zahlen musst. Das sind 10 Euro im Monat, also 120 Euro im Jahr. Macht für mich aber auch Sinn, weil darunter, es fallen immer Verwaltungskosten an und das lohnt sich dann irgendwann nicht mehr, weil auch hier soll es eine Kostendecke geben von maximal 1% pro Jahr. Was ehrlicherweise auch eine coole Nummer ist, weil Kosten sind wie Garantien, sind teuer und senken am Ende den Wert deines Depots. Wenn der Staat etwas Gutes macht, also zum Beispiel die Förderung hier als Geschenk, dann will er auch immer irgendwas. Also in dem Fall ist dieses Geschenk an deine Altersvorsorge gebunden. Denn der Staat möchte dich jetzt unterstützen, dass du später, Hand aufs Herz, nicht auf deiner Tasche liegst, sondern halt selber vorgesorgt hast. Und deswegen, immer wenn der Staat irgendwas dazu gibt, und das finde ich ehrlicherweise auch jetzt nicht unfair oder gemein, dann knüpft er das an gewisse Regeln. Und die gibt es auch hier bei der neuen Riester-Rente im Altersvorsorgedepot, you name it. Und was man hier wirklich verstehen muss, beim Altersvorsorgedepot geht es eben nicht darum, einfach nur ein normales ETF-Depot zu haben und ein bisschen Zuschuss zu bekommen, sondern es geht wirklich um Altersvorsorge. Und ja, man kann seine Altersvorsorge auch komplett ohne solche Produkte einfach selber mit seinem ETF-Sparplan machen. Das kann funktionieren. Muss es aber nicht, weil das Gemeine ist am Ende auch irgendwie immer der Mensch. Weil auf dieses Depot könntest du Stand jetzt immer zugreifen. Und naja, Vielleicht geht irgendwann was kaputt und du brauchst Geld und dann gehst du vielleicht doch dran. Deswegen immer nicht coole Sachen, kann immer passieren. Wichtig ist, wie gesagt, hier bei der Riester-Geschichte, es geht um die Altersvorsorge. Und deswegen kannst du nicht einfach sagen, ich nehme das ganze Geld mit 45 raus und kaufe ein Wohnmobil. Oder ich habe schlechte Laune und löse mein Depot auf, um es mal ganz flapsig zu sagen. Sondern es geht wirklich für später. Und auch im Alter gibt es gewisse Einschränkungen. Ne? Also im aktuellen Modell kannst du nicht einfach sagen, wenn ich in Rente gehe, gib mir das ganze Cash. Das nächste, was ist, habe ich jetzt so noch nicht gelesen, aber aktuell ist es ja so, dass du auf das Vermögen zugreifen kannst, wenn du in Ruhestand gehst. Wenn wir jetzt irgendwann anfangen, das Renteneintrittsalter, und das wird passieren meiner Meinung nach, höher als 67 zu legen, dann wird auch das erst ab diesem Alter gehen. Meine Meinung. Müsste man aber nochmal genau nachlesen, so ehrlich muss ich sein. Aber du kannst, wie gesagt, nicht alles auf einmal nehmen. Du kannst Stand jetzt maximal 30% auf einmal nehmen, die anderen 70% verbleiben auf jeden Fall und sorgen dann dafür, dass du später eine Rente bekommst. Wie gesagt, ehrlicherweise finde ich die Regelung in Ordnung. Du kriegst am Anfang was dazu, dafür darfst du am Ende nicht frei wählen. Aber das sind Sachen, die du für dich entscheiden musst. Ist mir wichtig, nachher am Ende die Wahl zu haben, dann wäre eher sowas wie ETF-Rente oder dein eigener ETF-Plan vielleicht die bessere Wahl. Oder sagst du, nee, ich will eh eigentlich die Rente bekommen oder nur einen kleinen Teil und das passt für mich, dann könnte das tatsächlich für dich auch sehr cool sein, weil du kriegst am Anfang halt gut Förderung rein. So, wie wird es jetzt aber später besteuert? Und jetzt kommen wir zum steuerlichen Teil und nochmal der Hinweis, ich bin kein Steuerberater. Beim geförderten Altersvorsorgedepot ist die Grundlogik heute fördern, später besteuern. Und das kennen wir aus anderen Anlageformen auch schon, wie eine BAV oder den Riester damals. Ne, du musst es dir vorstellen, einmal möchte der Staat Geld haben. Entweder am Anfang, ne, wenn du deine ETFs, deine ETF-Rente aus dem Privatvermögen und es bereits versteuert hast, dann hast du ja schon Steuern gezahlt, dann kriegst du hinten raus eine Steuererleichterung. Wenn du vorne die Steuererleichterung nimmst, kriegst du hinten die Besteuerung. Und das finde ich erstmal auch nicht unfair. Ne, denn wenn der Staat heute deine Altersvorsorge fordert, will er halt später beteiligt werden. Und wenn man jetzt wirklich dann die Frage stellt, was ist jetzt besser, eine private ETF-Rente, ein ETF-Plan oder das Altersvorsorgedepot, ist halt wirklich die ehrliche Antwort, es kommt drauf an. Ist unbefriedigend die Antwort, bin ich mir bewusst, aber sie ist meistens richtig. Und am Ende kommt es drauf an, wie willst du leben, was sind deine Pläne, und Hand aufs Herz, ich bin der Meinung, nur das Altersvorsorgedepot wird eine mögliche Rentenlücke im Alter auch nicht komplett lösen. Aber es ist auf jeden Fall ein cooler erster Schritt und aus meiner Sicht ein guter Baustein, aber nicht automatisch die komplette Lösung. Also, ich habe mal versprochen, wir machen so einen kleinen Vergleich zwischen Altersvorsorgedepot und ETF-Police. Und deswegen schauen wir uns das bitte einfach nochmal sauber an. Beim Altersvorsorgedepot bekommst du vorne die Förderung, während du einzahlst, und der Staat legt Geld dazu. Dafür wird aber später in der Auszahlung das nachgelagert dann komplett besteuert. Komplett besteuert heißt, das bin ich auch noch von gerade schuldig, der steuerlichen Teil, heißt mit deinem persönlichen Steuersatz. Den kennen wir jetzt nicht. Gehen wir von aus, du hast einen Steuersatz von 30%, dann würdest du 30% auf jeden Euro in dem Fall versteuern. Bei einer normalen ETF-Police, also einer privaten fondsgebundenen Rentenversicherung, bekommst du in der Regel keine direkten Förderungen für die Einzahlung. Aber dafür gibt es die steuerlichen Vorteile in der Auszahlungsphase und die sind echt nicht zu unterschätzen. Und hier müssen wir wieder unterscheiden, willst du die Rente oder willst du das ganze Geld auf einmal? Ne? Weil wenn du jetzt das ganze Geld auf einmal willst, haben wir jetzt gelernt, beim Altersvorsorgedepot, dem ehemaligen Riester, geht nicht alles auf einmal, da gehen maximal 30%. Dann wird es mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. Bei der ETF-Rente kommt es dann voll darauf an, ob du zum Beispiel die 62-12-Regel nutzen kannst. Dann musst du nicht komplett alles versteuern. Du hast, je nachdem welche Fondsauswahl du hast, dann auch noch eine Teilfreistellung vorneweg. Das heißt, das kann sehr attraktiv sein. Ich bin aber auch ein Riesenfan von Rente, weil du weißt nicht, wie alt du wirst. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, wie ist es denn bei der Rente? Wenn du eine private Rentenversicherung hast mit lebenslanger Rente, also mit 67, 70, entscheidest du dich, ich will die Rente haben. Wir nehmen 67, weil bei der Ertragsanteilsversteuerung ist es wichtig, das Alter zu kennen, wann du in Rente gehst. Dann liegt beim Ertragsanteil der Satz bei 17%. Du zahlst nicht 17% Steuern, aber du zahlst auf 17% dieser Rente deinen persönlichen Steuersatz. Wir machen es plastisch, 500 Euro monatliche private Rente. dann zahlst du nicht auf 500 Euro Steuern, sondern auf 17%. Das heißt, auf 85 Euro zahlst du Steuern. Liegt dein persönlicher Steuersatz jetzt bei 30%, dann zahlst du darauf 25,50 Euro Steuern. Aus meiner Sicht steuerlich sehr attraktiv. Vergleichen wir das jetzt stark vereinfacht mit der vollsteuerpflichtigen Auszahlung aus einer geförderten Altersvorsorge. 500 Euro Auszahlung, vollständig steuerpflichtig, persönlicher Steuersatz 30%, heißt 150 Euro Steuern. Das ist ein großer Unterschied. Aber bitte, das ist nur eine einfache Modellrechnung und berücksichtigt jetzt ehrlicherweise ja auch nicht, wie viel du vorneweg im Altersvorsorgedepot vielleicht an Zulagen bekommen hast. Vielleicht wäre der reelle Vergleich dann nicht 500 versus 500 Euro Rente, sondern 500 versus 600, 650 Euro Rente. Das müsste man sich halt wirklich anschauen und ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, kommt halt voll drauf an. Kapitalauszahlung habe ich gerade schon kurz angeteasert, ist tatsächlich wirklich das Thema 12, also 62-12-Regel, ne? Wenn dein Vertrag 12 Jahre gelaufen ist, du ihn nicht vor dem 62. Lebensjahr abruft, auch hier wieder der Hinweis vom Staat zu sagen, hey, nutzt es bitte fürs Alter, wenn du vorher rangehst, dann wirst du nicht belohnt, ich würde nicht von bestrafen gehen, aber wirst du halt nicht belohnt. Und da muss man halt deswegen wirklich, wirklich ganz entspannt schauen, wie ist sozusagen dein Vertrag ausgestaltet und was ist das, was du später willst, dass es für dich auch passt. Und ich habe jetzt ehrlicherweise noch einen wichtigen Punkt beim Thema Auszahlung im Alter. Beim Altersvorsorgedepot ist es Stand jetzt so geplant, dass du wählen kannst zwischen lebenslanger Rente und Auszahlungsplan bis 85. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich kein Fan sein werde vom Auszahlungsplan bis 85. Vorteil wird sein, wenn es danach nicht garantiert ist, dass du noch eine Rente bekommst, die monatliche Rente wird höher sein. Nachteil, was machst du, wenn du älter als 85 wirst? Und es klingt immer jetzt so unwahrscheinlich, weil ich kann nur von mir selber reden, ich bin jetzt 30. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in 55 Jahren ist, ob ich dann noch lebe, ob ich dann noch fit bin, wie viele Jahre ich dann noch habe, das weiß man halt alles nicht. Aber will ich den Zeitpunkt erleben, wo ich dann 86 bin und feststelle, irgendwie ist meine Rente jetzt dann doch wieder doll weniger geworden, weiß ich nicht. Und deswegen ist das für mich oder aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und mach doch gerne mal die nächsten Wochen so einen Check. Vielleicht kennst du das, wenn man auf gewisse Sachen achtet, dann falle ich vielleicht auch ein bisschen mehr ins Gewicht. Ist zwar auch ein Bias, der vielleicht nicht immer positiv ist, aber vom Prinzip achte doch mal drauf, wie alt dein Umfeld eigentlich ist und wer 85 oder deutlich älter als 85 aussieht. Und dir wird auffallen, es gibt sehr, sehr viele alte Menschen. Das ist auch aus meiner Sicht gut, ich will auch alt werden. Und deswegen sollte man da einfach aufpassen. Und deswegen könnte man vielleicht sogar so weit gehen und sagen, Altersvorsorge bedeutet nicht nur, wie baue ich Kapital auf, sondern auch, wie bekomme ich später daraus verlässlich Einkommen, egal wie alt ich werde. So, wir kommen langsam zum Ende und ich hätte anteasern können, dass die Folge länger wird. Was kann jetzt das Altersvorsorgedepot besser? Ich fände es jetzt total unfair, das Altersvorsorgedepot klein zu reden, nur weil es sehr ähnlich an Riester ist und weil es im Rentenalter jetzt nicht unbedingt steuerlich mega attraktiv ist. Aber für junge Menschen mit langer Laufzeit, Familien mit Kinderzulage, Menschen, die ETF-affin sind und sagen, okay, ich will nicht nur alles für mich in meine ETFs, sondern ich will auch ein bisschen was zur Seite legen, vielleicht eine Förderung mitnehmen oder so, finde ich das eine mega coole Sache. Wir haben vorhin ein paar Beispiele durchgegangen, wie viel Förderung es im Einzelfall geben kann. Es wird bis dahin, bis es rauskommt zum 1.1., wirst du genug Rechner finden, vielleicht machen wir auch einen auf unserer Webseite, wo du dir ausrechnen kannst, wie viel Förderung bekomme ich eigentlich mit meinem Beitrag. Und das finde ich eine echt coole Nummer und ich finde es einen sehr, sehr coolen Move, dass aus meiner Sicht dieses Produkt oder diese Einführung jetzt dafür sorgt, dass sich Leute mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Brauche ich dir nicht sagen, wenn du bis hierhin hörst. Und einfach sagen, hey, es ist ein wichtiges Thema, da sollte ich was machen. Wo liegen jetzt aber Risiken? Und das muss man ehrlicherweise sagen. Wenn ich auf Garantien verzichte, und das ist ja eigentlich mein Credo, wenn du genug Zeit noch hast bis zum Rentenbeginn, dann hast du halt keine Garantien, ne? Logisch. Das heißt, es kann schwanken und diese Schwankung muss man aber auch aushalten. Und ja, wie gesagt, auch wenn man ETFs investiert, kann es passieren, dass man zwischenzeitlich auch mal 20-30% Rücksätze hat oder vielleicht auch mal Minus landet, gerade in den ersten Jahren. Das muss man aussetzen, muss man emotional aushalten. Aber die Variante mit dem Verkaufen wirst du tatsächlich aus meiner Sicht bei der beim Altersvorsorge-Depot nicht haben, weil es wie bei Riester gehandhabt sein wird. Wenn du sagst, du verkaufst, dann sind halt alle Förderungen, die bisher waren, weg. Das heißt, wenn, dann wäre der Plan, beitragsfrei stellen, um die bisherigen Förderungen, die du hattest, drin zu lassen in den Plan und dann, wenn du quasi die Altersgrenze erreicht hast, das dann zu bekommen. Ich habe gesagt, wir machen so einen kleinen Vergleich. Ich habe es jetzt ein paar Mal auch schon gemacht. Was könnten jetzt Stärken von so einer ETF-Police sein? Aus meiner Sicht hat die ganz andere Stärken. Ne? Also auch die kann schwanken, auch sie kostet Geld. Aktuell liegen die Kosten tatsächlich häufig sogar knapp über dem vom Altersvorsorgedepot, je nachdem, wo du das abschließt. Aber sie löst halt auch andere Probleme. Ne? Die ist aus meiner Sicht steuerlich im Alter wesentlich besser. Du kannst wählen, möchtest du alles Cash haben oder lebenslange Rente? Ich bin, wie gesagt, der Fan der lebenslangen Rente. Aber das sage ich euch jetzt mit 30 und relativ gesund. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe oder ich habe eine Idee, wie ich dazu stehe, wenn mir mit 67 mein Arzt sagt, Christoph, nicht mehr lange. So, dann wäre ich eher Team, dann gib mir halt Cash und dann mache ich damit noch irgendwas. Deswegen sage ich, es ist halt total persönlich und kommt total darauf an, was du willst. Ne? Also so eine ETF-Rente ist grundsätzlich flexibler. Du könntest sie theoretisch auch auszahlen lassen, auch wenn die steuerlichen Vorteile, die richtig guten, erst kommen, wenn du es nach 62 machst und 12 Jahre wenigstens bespart hast. Du hast den Vorteil, diese Option auf die lebenslange Rente zu haben. Musst aber auch dazu sagen, du hast die Förderung nicht mit drin. Das ist das Negative. Positiv, du hast auch keine Förderbindung. Ne? Diese Bindungsgeschichten mit, du musst es durchziehen und so, hatten wir jetzt, glaube ich, schon eine ganze Menge. So, heißt auch übersetzt, so eine ETF-Police ist nicht einfach nur ein Depot mit höheren Kosten. Sie ist halt ein Versicherungsmantel mit Rentenlogik. Und das ist auch mit so der größte Unterschied. Ne? Und deswegen kommen wir jetzt auch so langsam wirklich zum Fazit. Ich sehe jetzt das Altersvorsorgedepot absolut nicht als Gegner von einer reinen ETF-Police und auch nicht als viel besseren ETF-Sparplan. Es ist ein wichtiges Werkzeug, das finde ich gut. Mehr Auswahl ist gut, mehr Kapitalmarkt ist gut und mehr Förderung ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut. Aber am Ende bin ich der Meinung, braucht jeder von uns für sich ein passendes Konzept, wo gerne auch, also wirklich sehr, sehr gerne alles irgendwie dabei sein kann. Ne, weil wenn ich es auf mehrere Ebenen aufbaue, ne, davon abgesehen, ich bin der Meinung, wenn du 1.800 Euro im Jahr einzahlst, löst du nicht dein Rentenproblem. Aber vom Prinzip her, wenn du das machst und noch einen größeren Teil in eine ETF-Police und dann trotzdem noch was in den ETF-Sparplan, um flexibler zu sein, wenn irgendwas ist, dann hast du einfach mit 67, 70, wann auch immer wir in Rente gehen werden, super viele Auswahlmöglichkeiten, was du für dich wie ausnutzt. Und dann kann es dir vielleicht am Ende auch egal sein, dass bei dem Altersvorsorgedepot, dem neuen Riester, nur 30% mit einmal ausgezahlt werden können, weil du sagst, hey, da wähle ich die lebenslange Rente, aus der ETF-Police nehme ich ein bisschen was raus, weil du irgendeinen Plan noch hast oder vom Haus noch der Restkredit offen ist oder. Und da gibt es so, so viel, was man damit machen kann. Deswegen als Mix aus allem finde ich es ehrlicherweise eine coole Idee. So. Und wenn du jetzt für dich wissen möchtest, was am besten passt, Altersvorsorgedepot, ETF-Police, vielleicht sogar BAV oder Basisrente, ne? Auch das sind Produkte, die aus meiner Sicht Sinn und Bedeutung haben, aber deswegen nicht für jeden passen. Dann melde dich gern, dann können wir uns schauen, wie viel Zeit du noch hast, was du monatlich investieren kannst oder vielleicht müsstest, wie wichtig dir Flexibilität ist, wie wichtig die Sicherheit ist und wie deine persönliche Rentenlücke aussieht, die du vielleicht schließen möchtest. Ein Punkt, den ich jetzt irgendwo in meinem Skript vergessen habe zu schreiben, den ich bei der Recherche gefunden habe, den ich auch sehr, sehr wichtig fand, mach dir mal schon Gedanken darüber, wo du später mal leben möchtest. Denn wenn du außerhalb der EU deine Rente oder deinen festen Wohnsitz hast und deine Rente genießen willst, dann ist das förderschädlich. Und dann könnte es passieren, dass du die Förderung aus dem Altersvorsorgedepot zurückzahlen musst. Also überleg dir vorher, wo du leben willst oder behalte zumindest deinen Erstwohnsitz hier. Also von dem her. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hast du Fragen oder wünschst du dir ein spezielles Thema? Dann schreib mir doch gern bei Instagram @hafisicher, per Mail an podcast@hafisicher.de oder über meine Webseite www.hafisicher.de. Bleib gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.
Das war Hafisicher, dein Podcast für Versicherungen und Finanzen aus der Region für die Region.